Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Klaus Pokatzki, guten Morgen und herzlich willkommen. Zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr. Vielleicht ist ja auch dem einen oder der anderen von Ihnen das passiert, was ich unter dem Weihnachtsbaum beim Besuch meiner Familie erleben durfte. Die Nichte Birgit und der Neffe Thorsten wollen im nächsten Jahr als Weihnachtsgeschenk nun endlich mal einen Text bekommen, wo der Onkel Klaus von seiner Kindheit und Jugend erzählt, weil Nichte und Neffe jetzt in einem Alter angekommen sind, wo sie sich doch sehr für die Familiengeschichte interessieren. Und da stellen sich dann gleich sehr grundsätzliche Fragen. Wer waren meine Vorfahren überhaupt? Woher stammen sie? Wie weit reicht mein Stammbaum zurück? Immer mehr Menschen erforschen die Wurzeln ihrer Familie. Und heute wollen wir da fragen, wo finden wir die besten Quellen? Was ist bei der Ahnensuche zu beachten? Ahnenforschung auf den Spuren der Vorfahren. Unser Thema heute. Und wir fragen Sie, wie detailliert kennen Sie denn Ihre Familiengeschichte? Wie gut ist die dokumentiert? Wenn Sie einen Stammbaum recherchiert haben, wie weit zurück sind Sie gekommen? Und wie sind Sie dabei vorgegangen? Welche Quellen haben Sie genutzt? Und was haben Ihre Familienangehörigen zu all dem gesagt? Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 0800 2254 2254. Schreiben Sie eine E-Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder diskutieren Sie mit über Facebook und Twitter. Und fragen Sie natürlich unsere Studiogäste um Rat und Hilfe. Andrea Bentschneider, Ahnenforscherin, sitzt mir hier im Studio gegenüber. Herzlich willkommen.
Danke, guten Morgen.
Und auf Thekla Kluttich von der Deutschen Zentralstelle für Genealogie im Sächsischen Staatsarchiv Leipzig, die in Leipzig im Studio sitzen sollte, warten wir noch einen Moment. Wahrscheinlich witterungsbedingt könnte es sich bei ihr um eine Verzögerung handeln. Andrea Bentschneider, Sie sind, ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig ausgesprochen, Berufsgenealogin, also Ahnenforscherin auf Deutsch gesagt. Ist das ein Beruf, den ich lernen könnte? Also so einer mit einer gesetzlich geschützten Berufsbezeichnung?
Nein, das ist es natürlich nicht. Ich hatte das Glück, vor fast 15 Jahren mein Hobby zum Beruf zu machen und habe dann halt angefangen, nachdem ich meine eigenen Vorfahren erforscht habe, zu sagen, so, das ist eine Dienstleistung, die möchte ich auch anderen Leuten zuteilhaben lassen.
Aber wie sind Sie zu dem Hobby gekommen und was haben Sie damals beruflich gemacht, vor 15 Jahren, als Sie dann Ihr Hobby zu Ihrem Beruf gemacht haben?
Also ganz ursprünglich war ich mal gelernte Fremdsprachensekretärin, habe dann eine Hotelfachausbildung gemacht, die mich dann auch 1991 nach New York brachte für 10 Jahre. Bin dann in die Reisebranche gewechselt und dann, als ich dann nach 2001 wieder nach Hamburg kam, wuchs dann so langsam der Gedanke, mich beruflich verändern zu wollen und meine eigene Sache machen zu müssen.
Und da haben Sie gesagt, also Ihr Hobby zum Beruf gemacht, hat dieser 10-jährige New York-Aufenthalt, also ganz weit weg von der Familie und so, wie weit hat er dazu beigetragen, dass ich gefragt habe, wo komme ich eigentlich her, wer sind meine Vorfahren?
Naja, das ursprüngliche Interesse kam so kurz davor. Als ich 19 Jahre alt war, bekam ich ein Foto meiner Großmutter, auf dem sie 19 war. Und diese Großmutter von mir, die Mutter meines Vaters, war 1943 im Bombenangriff gestorben.
Muss man dazu sagen, 1943 einer der größten Bombenangriffe auf eine deutsche Stadt, der weite Teile Hamburgs vernichtet hat und Zehntausende von Menschen sind dabei gestorben.
Genau, und dann bekam ich dieses Foto und das war das erste, das ich je von ihr gesehen hatte. Und es war tatsächlich so wie Zwillinge bei der Geburt getrennt. Ich hatte das Gefühl, ich gucke in einen Spiegel und wollte dann sofort wissen, was war das für eine Person? So einfach, ich wusste den Namen nicht, gar nichts, aber wer war sie? Und dann hatte ich nicht die Zeit und auch noch nicht so das Interesse mit 19, da wirklich weiter zu gucken. Und dann Anfang der 90er, als ich in New York war und dann so die ersten E-Mails verschickt wurden, noch so mit dem Dial-in-Modem. Auf einmal kriegte ich diese E-Mail, ich kenne jeden Bentschneider in Nordamerika. Wer bist du und sind wir verwandt?
Die bekamen Sie von Menschen in Amerika?
Richtig, von einem Amerikaner, der selber aus einer Bentschneider-Auswandererfamilie aus Deutschland abstammte.
Und wo kamen die her, diese Bentschneiders?
Die kamen, wie wir dann später wussten, aus Mecklenburg und er wohnte in Michigan, der Steven.
Und ihre Wurzeln sind auch Mecklenburg.
Genau, das Ganze war so, das war dann der Auslöser, diese E-Mail für mich anzufangen. Und dann habe ich gesucht. Und dann habe ich mit Onkel, Tanten, Cousinen, Cousins in Deutschland, die haben alle zusammengetragen. Auf jeder Familienfeier in Deutschland wurden Fotos gesammelt, Geschichten gesammelt, es wurden Bilder aufgestellt und jeder konnte sein Wissen hinschreiben und so wurde es zusammengetragen.
Die haben alle mitgemacht. Da hat sich keiner irgendwie verweigert und gesagt, der Mensch, das will ich gar nicht wissen, wie da mein Großonkel, was das für ein Typ war, sondern die haben alle brav mitgemacht.
Soweit es mir übertragen wurde oder überliefert wurde, weil ich saß ja auf der anderen Seite des Atlantiks.
Auch Familienüberlieferung haben wir auch da.
Haben die alle ganz fleißig mitgemacht und das hat denen auch großen Spaß gebracht, ja.
Das heißt, diese Bandschneiders, die dann jetzt in Nordamerika sind, haben Sie da mal geguckt, wie viele Bandschneiders gibt es in den Vereinigten Staaten?
Das weiß ich nicht so. Ich weiß nur, dass zu dem Zeitpunkt 1991 gab es tatsächlich 10 in Deutschland im deutschen Telefonbuch und 6 davon waren mit mir verwandt. Also insofern,
6 davon? Ja. Also die gehen alle auf dieses mecklenburgische Dorf, wo Richtig. Sie irgendwann mit ihrem Vater, wie Sie mir vorhin bei unserem ersten Kaffee- und Teegespräch vor der Sendung erzählt haben, irgendwann mal mit ihrem Vater hinfahren werden.
Auf alle Fälle, genau, ja.
Warum ist das so wichtig, dass Sie mit Ihrem Vater da hinfahren? Warum ist das so wichtig für Sie und warum ist das möglicherweise so wichtig für Ihren Vater?
Es war so, also es hat dann insgesamt 10 Jahre gedauert, bis wir herausgefunden hatten, dass wo die Verbindung ist zwischen der Familie in Amerika und unserer Familie und das geht halt eben auf ein kleines Dorf Teschow in der Nähe von Teterow zurück. Und ich hatte halt das Vergnügen, schon öfters da gewesen zu sein. Und das erste Mal, wo ich da war, hatte ich das Gefühl, ich komme zu Hause an. Und ich bin ein Mensch, ich bin eine Großstadtpflanze, ich wohne in Hamburg, ich habe in New York mittendrin gewohnt und komme jetzt in diesem kleinen ländlichen Dorf in Mecklenburg an und denke mir, boah, hier bist du zu Hause. Und kann das auch nicht beschreiben. Und bin deswegen halt häufiger hingefahren und es war mir immer noch mal ein Bedürfnis, weil der Großvater meines Vaters ist dort noch geboren und ist dort noch getauft worden. Und deswegen war es nur ein Bedürfnis für mich, einfach noch mal zu sagen, so lass uns da mal zusammen hingehen und dass ich dir das mal zeigen kann, was ich da so entdecken durfte.
Und warum kann das so wichtig für Ihren Vater sein? Wie alt war er, als er damals im Krieg bei dem Bombardement Hamburgs seine Mutter verloren hat?
Nein, das war, also er hat seine Eltern verloren, das war 2 Monate vor seinem 5. Geburtstag.
5. Geburtstag, ja, und dieses, was glauben Sie, wenn Sie mit ihm jetzt an diesen Ort, wo Ihre Familie herstammt, nochmal fahren? Was kann das bedeuten? Was kann das in ihm auch auslösen? Das heißt, er ist jetzt über 80?
Also für mich hat dieser Ort wirklich eine Magie, die ich auch nicht beschreiben kann. Also es ist ja so, ich rede über Leute, die habe ich nicht kennengelernt. Ich habe da Namen und Daten. Aber es ist irgendwie das Wissen um die Vorfahren, das macht etwas mit einem. Das berührt einen persönlich und auf einem Niveau, was man nicht erklären kann. Und insofern für mich ist dieses Dorf ist so mein magischer Ort, wo ich gerne hingehe. Und deswegen ist es etwas, weil es seine Familie ist und weil da Leute, die er noch kannte, wirklich aus diesem Ort herkommen. Deswegen würde ich das gerne mit ihm teilen.
Jetzt sagen Sie, das lässt sich schwer ausdrücken, aber versuchen Sie mal, was hat Ihnen das gebracht? Hat Sie das auch ja, von der Person her irgendwie weiterentwickelt?
Für mich war immer so das Wichtige, nur die Namen und Daten zu wissen, ist eine schöne Sache, um jetzt, sage ich mal, irgendwelche Stammbäume zu füllen. Aber mir ging es eigentlich immer mehr darum herauszufinden, was waren das für Menschen und so an die Seelen, sag ich mal, fast auch so ein bisschen heranzukommen. Warum haben sie gewisse Entscheidungen getroffen? Warum sind sie von A nach B gezogen? Und ich habe es ganz häufig erlebt, dass es immer wieder Parallelen gibt. Selbst in einer Millionenstadt wie Hamburg, wo ist jetzt meine jetzige Wohnung, ist 2 Häuser neben der Wohnung, wo ein Opa von mir geboren wurde. Also das ist so, es überschneidet sich alles immer wieder.
Jetzt haben Sie inzwischen, da reden wir gleich noch ausführlicher darüber, Ihre eigene Agentur gegründet, Beyond History, wo Sie anderen helfen, Ihre Anforschungen zu betreiben. Aber erstmal, bevor wir dann gleich eine kleine Musik hören, Sie sind auch Vorsitzende des Berufsverbandes der deutschsprachigen Genealogen. Ja, was ist das für ein Berufsverband und was sind das für Leute? Wie viele sind das, die da versammelt sind?
Wir sind ein kleiner exklusiver Verband mit ca. 25 Mitgliedern Und bei uns kann man sich bewerben als Berufsgenealoge. Das heißt, wenn ich mit Ahnenforschung Geld verdiene, wir machen eine Aufnahmeprüfung, um eben auch eine gewisse Qualifikation festzustellen und sicherstellen zu können. Wir haben Berufsgrundsätze, nach denen wir uns alle halten. Und somit geben wir dann Personen, die ihre Ahnenforschung erforscht haben möchte, durch berufliche Ahnen- oder Berufsgenealogen, die können sich dann an uns wenden und wir leiten Namen weiter.
Sagt Andrea Wendschneider, die Ahnenforscherin, die heute unser Gast ist, gemeinsam mit Thekla Kluttig von der Deutschen Zentralstelle für Genealogie im Sächsischen Staatsarchiv Leipzig. Thema Ahnenforschung auf den Spuren der Vorfahren. Und wir würden von Ihnen unheimlich gerne wissen, wie detailliert kennen Sie Ihre eigene Familiengeschichte? Wie gut ist die dokumentiert? Haben Sie vielleicht schon mal einen Stammbaum recherchiert? Wie weit sind Sie dabei zurückgekommen? Wie sind Sie dabei vorgegangen? Welche Quellen haben Sie genutzt, die Sie uns empfehlen können? Und was haben Sie vielleicht auch an unangenehmen, an dunklen Flecken herausgefunden? Wie gehen Sie dann damit um? Und was sagen so Ihre Verwandten dann dazu? Unter dem Motto Ahnenforschung auf den Spuren der Vorfahren. Erzählen Sie uns doch, wie weit Sie Ihre eigene Familiengeschichte überhaupt interessiert. Wenn Sie da reingestiegen sind, mit welchen Quellen sind Sie vielleicht Großeltern, Urgroßeltern, Urgroßeltern näher gekommen? Welche Tipps können Sie da geben? Und vor allem natürlich auch, welche Fragen haben Sie an unsere Studiogäste, an die Ahnenforscherin Andrea Wendschneider und an Thekla Kluttig, die uns aus Leipzig zugeschaltet ist und dort tätig ist in der Deutschen Zentralstelle für Genealogie im Sächsischen Staatsarchiv. Frau Kluttig, das ist jetzt ein hochkomplexer Titel. Erklären Sie uns erstmal, was sich dahinter verbirgt, bitte.
Ja, die Deutsche Zentralstelle für Genealogie ist mittlerweile nach verschiedenen Reformen ein Referat im Sächsischen Staatsarchiv. Und das Sächsische Staatsarchiv besteht aus mehreren Abteilungen. Eine Abteilung ist in Leipzig, also Staatsarchiv Leipzig, was früher selbstständig war. Und Deutsche Zentralstelle für Genealogie hat als solche existiert, im Kern seit 1967, seit die Zentralstelle für Genealogie gegründet worden ist in der DDR. Nach 1990 ist es dann eine Einrichtung des Freistaates Sachsen geworden und ist dann dem Staatsarchiv integriert worden.
Warum ist die 1967 ausgerechnet in der DDR gegründet worden, eine deutsche Zentralstelle für Genealogie?
Das Deutsch, das kam erst später, also nach 1990 dazu. Es hieß in der DDR einfach nur Zentralstelle für Genealogie. Und das ist eine Einrichtung gewesen, die unter der Fachaufsicht der staatlichen Archivverwaltung der DDR stand und wo genealogisch bedeutsame Bestände aus verschiedenen Einrichtungen, also die vorher in verschiedenen Einrichtungen untergebracht waren, zentralisiert wurden in Leipzig.
Also so was früher an den Höfen in Dresden und Potsdam und in den kleinen Fürstentümern und so alles gesammelt worden war im Laufe von Jahrhunderten? Oder was war das für Material?
Ja, das sind Materialien gewesen, die im Kern aus drei Bereichen stammen. Das eine ist, und das ist sicher auch ein sehr wichtiger Eckpfeiler quasi der Überlieferung, das sind die familiengeschichtlichen Sammlungen des Reichssippenamtes, auf die wir vielleicht später noch kommen.
Oh, also das
werden.
Heißt der Nazi-Zeit, wo nach dem Nürnberger Rassegesetz 1935 bewiesen werden musste, dass man arischer in Anführungsstrichen Abstammung ist und nicht Jude.
Genau, also das Reichssippenamt hatte verschiedene Aufgaben. Eine war die Überprüfung von Ariernachweisen in unklaren Fällen. Allerdings nicht, das ist, wird manchmal gedacht, aber das war nicht so, nicht in der Aufgabe, dass alle Ariernachweise dort gesammelt wurden. Also es gibt keine zentrale Stelle, wo Ariernachweise aufbewahrt worden wären. Wenn beim Reichssippenamt etwas überprüft wurde, dann wurde dieser Ariernachweis später wieder abgegeben, sodass es also nicht gesammelt ist.
An wen abgegeben?
An die Stelle, die es dem Reichssippenamt zugeschickt hatte zur Prüfung.
Ja.
Also so, dass entweder diese Ariernachweise noch privat in Familien halt existieren oder eben auch nicht mehr. Was aber die familiengeschichtlichen Sammlungen des Reichssippenamtes tatsächlich sind im Kern, das sind vor allen Dingen Kirchenbuchfilme. Das Reichssippenamt hat in 1930er Jahren begonnen, Kirchenbücher zu verfilmen, sicherungshalber. Und diese Kirchenbuchfilme und zum Teil auch Originalkirchenbücher, die bilden den Kern dieser familiengeschichtlichen Sammlung.
Jetzt sagen Sie sicherungshalber, um sie zu erhalten, genauso wie wir heute bestimmte Sachen digitalisieren, um sie zu erhalten. Oder hat es da auch politische Gründe gegeben?
Na, der politische Hintergrund war natürlich schon die NS-Rassenpolitik.
Ja, also wieder, ja.
So, aber es ging tatsächlich um Schriftgutschutz, weil man diese Unterlagen sichern wollte, genau wie wir das heute auch machen.
So, und jetzt haben Sie gesagt, es gibt im Grunde drei Säulen für diese Zentralstelle für Genealogie. Und die dritte war dann was?
Die erste, die familiengeschichtlichen Sammlungen des Reichssippenamtes. Die zweite sind Unterlagen genealogischer Vereine.
Ach so, okay.
Also es sind eigentlich im ganzen 20. Jahrhundert ja schon sehr rege genealogische Aktivitäten gelaufen. Also es ist heute wieder mehr populärer geworden. Aber genealogische Forschung und die Entstehung genealogischer Forschungsergebnisse durch organisierte Genealogie in Vereinen, die gibt es natürlich schon länger. Und da sind viele wichtige Unterlagen entstanden, die halt auch einen Teil unserer Überlieferung ausmachen. Und der dritte Bereich, das sind genealogische Nachlässe, also Ergebnisse von Forschungen von Einzelpersonen und genealogische Sammlungen.
Und Sie sind Archivarin. Ist das jetzt genauso ein Ausbildungswerdegang wie meinetwegen Bibliothekar? Oder ist das auch wieder so eine Sonderabteilung von einer anderen einem anderen Ausbildungswerdegang?
Ja, ich bin Archivarin und Archivar ist jetzt kein geschützter Begriff in dem Sinne.
Also Archivar aber dürfte ich mich auch nennen. Wenn ich zu Hause irgendwie Sachen aufhebe, dann bin ich auch Archivar.
Das würde ich jetzt nicht sagen. Zumindest sind Sie nicht automatisch ein professioneller Archivar.
Sie waren doch nicht bei mir zu Hause. Frau Glutig, kommen Sie mal vorbei.
Also es gibt schon eine Fachausbildung und die habe ich auch gemacht. Ich habe Geschichte und politische Wissenschaften studiert und dann nach der Promotion das Referendariat für den höheren Archivdienst absolviert. Also das ist eine zweijährige zusätzliche Ausbildung noch. Es gibt natürlich verschiedene Ausbildungsebenen. Das führt jetzt hier zu weit, das darzustellen. Aber ich habe an der Archivschule in Marburg diese Ausbildung gemacht und habe dann 1997 in der staatlichen Archivverwaltung in Sachsen anfangen können zu arbeiten.
Jetzt haben wir Eckhard Podolski aus Hamburg, der die 0800 2254 2254 angewählt hat. Guten Morgen, Herr Podolski.
Ja, einen schönen guten Morgen an die Runde. Vielen Dank, dass ich mich hier beteiligen darf.
Aber selbstverständlich.
Der Name Podolski ist ja, wie Sie wissen, wahrscheinlich nicht so ungewöhnlich. Jeder denkt meistens an den Fußballspieler, Lukas Podolski.
Aber Sie schreiben sich mit Y.
Ich schreibe nicht mit Y.
Genau wie Pokatski.
Ja, sehen Sie. So, und vor der Wende gab es hier in Norddeutschland nur diesen Namen. Einmal hier im Hamburger Raum. Man konnte ja damals die dicken Telefonbücher gucken. Es gab keinen weiter. Nach der Wende plötzlich, das war eher ein Zufall, ich ging zu einer Bank, wollte einen Kontoauszug haben, sagte meinen Namen in Hamburg zu einer Bank und bekam den falschen Kontoauszug. Die Summe war interessant, aber dann stellt man fest, das ist ein Irrtum. Und da stellte sich dann raus, ja, ich sage, verraten Sie mir mal, was steckt denn da? Ja, das ist ein Steuerberater, darf ich nicht sagen, na, ist in Ordnung. Und daraufhin wurde ich wach und habe gesagt, also muss es doch inzwischen mehr geben von Podolski. Dann kam nachher das Internet dazu und überall fand man Podolskis. Und immer wenn ich welche angesprochen habe, waren das jüngere Menschen, die sagen, nee, ich weiß nicht, woher mein Name kommt, ich weiß nicht, woher ich komme. Also ich lief da immer ins Leere. Und das Einzige, was ich habe, das ist eine Abstammungsurkunde aus der Sippenforschung, wo der Leiter der Reichsstelle dann beschrieben hat, dass Anton Podolski, also mein Vater, geboren 3.1.1910, geboren zu Zaritzen, Russland, arisch ist. So.
Sie sind in Hamburg geboren.
Ich bin in Schleswig-Holstein, nach dem Krieg dann geboren. Und das war es letzten Endes. Also ich finde diesen Ort Zaritzen nicht. Es hieß immer, es gehört zu Weißrussland. Ich habe Karten geguckt, ich habe gegoogelt, nichts. Es gibt lediglich einmal, habe ich gefunden, eine Reisebeschreibung von 1635, wo ein Wanderer beschrieben hat, dass er von da nach da und dann von Zaritzen bin ich dann aufgestanden und an die Wolga und dann bin ich irgendwann im Iran gelandet. Mhm. Das ist der einzige Bezug, den ich habe. Ich habe keine Vorstellung, wo wirklich Zaritzen ist und der Name Podolski herkommt.
Also Podolski, auf jeden Fall nochmal zusammenfassen. 1910 auf jeden Fall im Zarenreich geboren.
Ja, also danach ja, aber arisch. So, also müssen das ja eher die Wolgadeutschen gewesen sein. Und wie kommt man da weiter, etwas mehr rauszufinden?
Ja, da fragen wir jetzt an unsere Expertin.
Ja, toll. Danke.
Sie bleiben ja noch dabei, ne?
Ja.
Thea Kluttig, Sie sind ja auch Historikerin. Was würde Ihnen einfallen?
Die Suche nach konkreten Orten, das ist natürlich eine ganz zentrale Aufgabe in der Familienforschung. Denn es gibt viele Orte, viele Namen, die wiederholt vorkommen. Und es gibt viele Namen, die heute nicht mehr bekannt sind. Am besten ist es eigentlich, wenn man startet mit der Suche in dem geschichtlichen Ortsverzeichnis des Vereins für Computergenealogie. Da sind nämlich sehr, sehr viele Namen auch aus dem osteuropäischen Raum.
Verein für Computergenealogie.
Genau. Also wenn Sie geschichtliches Ortsverzeichnis, kurz GOF, GOF, suchen im Internet, dann finden Sie das schon. Und da sind sehr, sehr viele Orte erfasst. Gerade wenn man noch nicht genau weiß, wo ist das eigentlich so geografisch einzuordnen, ist das ein sehr guter Einstieg.
Und dieses geboren zu Zaritzen, damit ist auch klar, dass das für das Reich, für diese Reichsstelle damals bei den Nazis, dass das ein Ortsname ist, Zaritzen.
Ja, wobei das auch eine Beugung sein kann. Vielleicht
von
heißt das
Zarisch
auch nur Zaritz.
Eine Beugung vielleicht, das weiß nicht, im zaristischen Russland oder so, hatte ich jetzt auf Anhieb gedacht, als Herr Podolski das gesagt hat. Das wird es nicht sein. Die sind gründlich vorgegangen. Damals.
Ja, es kann natürlich immer sein, dass es Schreibfehler gibt oder Hörfehler. Das ist ja gerade bei alten Quellen immer ein Problem, dass man phonetisch Sachen manchmal nur niedergeschrieben hat. Also ich kann das jetzt in dem Einzelfall nicht genau sagen.
Okay. Hat Ihnen das jetzt wenigstens so weit vorgenommen?
Ja, also einfach mal. Mit dem GOS, das ist natürlich schon mal eine tolle Geschichte. Vielleicht habe ich da eine Chance, etwas weiterzukommen. Und gibt es noch eine Idee, woher Podolski überhaupt als solches Abstammung sein kann, der Name abgeleitet sein kann? Weil es gab auch eine Enklave, die hieß Podolsk in Russland.
Ja. War das eine von den wolgadeutschen Enklaven?
Ja, genau.
Ja.
Die eigentlich jüdisch waren. Es war eine jüdische Enklave, interessanterweise. Aber ich weiß also nicht, man versucht ja alles zusammenzusammeln, um einen Anschluss zu finden.
Also jetzt sage ich immer, mein Name Pokatski, also der offenbar polnische Wurzeln hat, und da hat mir mal ein Pole erklärt, dass das mit einem Verb klopfen zu tun hat. So, also I, die meisten polnischen Namen werden ja auch mit I geschrieben und meine wird eben mit Y geschrieben. Yeah. Ich bin in der Familienforschung noch nicht weiter.
Ja, okay.
Aber ich sage Ihnen jetzt auf jeden Fall erstmal bei fast ja schon einer Namensähnlichkeit bei uns beiden.
Ja, interessant.
Alles Gute und viel Glück dabei.
Ich sage Ihnen vielen Dank.
Tschüss.
Und wünsche noch eine schöne Sendung.
Ja, ebenso. Danke. Tschüss. Ahnenforschung auf den Spuren der Vorfahren, heute unser Thema. Und unsere 0800 2254 2254 hat Siegfried Kleinfeld angewählt. Guten Morgen, Herr Kleinfeld.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Pokatski.
Herr Kleinfeld, Sie, wenn ich das recht sehe, wollen auch etwas zum Thema Zaritzin beitragen, wo unser letzter Hörer, der angerufen hat, Herr Podolski aus Hamburg, gesagt hat.
Genau. Mein Vater wurde auch in Zaritzin geboren. Und das liegt dort hinten an der Wolga. Also das weiß ich.
Ah, da haben wir ihn jetzt zu schnell verabschiedet. Ich kann nur hoffen, Herr Podolski hört noch weiterhin zu, dass er jetzt mitbekommt, was Sie uns genau erklären. Also das liegt an der Wolga?
Ja, dort hinten, das heißt ja jetzt auch anders. Den Ort habe ich jetzt nicht im Kopf.
Nicht mehr Zaritzin.
Nee, irgendwas mit Wolgograd, glaube ich sogar, oder irgendwie sowas. Aber kann mein Vater ja leider nicht mehr befragen.
Gut. Aber das ist unser fantastischer Redakteur Andreas Baum, hat das nämlich schon auch im Internet gegoogelt und gefunden. Also wenn man Zarizin eingibt, findet man ganz offenbar, ich kann das jetzt hier nicht nebenher machen, kann ich machen, wenn ich wieder zu Hause bin nachher, also die Zarizin wird auch zu finden sein. Sie, Ihr Vater ist da also geboren, Herr Kleinfeld, und wie weit haben Sie sich damit beschäftigt, wo der genau herkommt? Waren Sie schon mal in diesem Zarizin?
Nein, gar nicht war der beschäftigt. Ich weiß halt nur, dass er dort geboren wurde. Und dass meine Großeltern und Urgroßeltern 1800 noch was mit so einem seinerzeitigen Zarenabkommen dort umgesiedelt wurden und haben dort Landwirtschaft betrieben.
Ja, und da,
also das ist das, was ich weiß. Und die sind dann 1916, glaube ich, wieder zurückgekommen nach Deutschland. Ja, da blieb wohl die Möglichkeit, entweder dort zu bleiben für immer, was viele ja auch gemacht haben. Und meine Großeltern mit meinem Vater sind dann 1916 wieder zurück nach Deutschland.
Wie wichtig ist das für Sie, sowas zu wissen?
Ja, das ist historisch mal so interessant, wie der Werdegang so der Vorfahren ist. Hm. Und zuvor kamen sie, wenn ich mich richtig erinnere, aus dem Ruhrgebiet irgendwo, die Kleinfels. Es lebt ja auch noch. Ich habe noch eine Tante, die ist im Oktober gerade 100 geworden. Die ist aber dann schon in Deutschland geboren worden, nicht mehr in Russland.
Herr Kleinfeld, ganz herzlichen Dank. Auch Ihnen alles Gute. Ich hoffe, auch Sie schaffen die 100. Dann können Sie noch anders.
Danke und weiterhin alles Gute. Genau. Bleiben Sie gesund.
Genau. Und wenn Sie 100 sind, dann blicken Sie wahrscheinlich noch ganz anders auf diese Hintergründe in der Familie und auf die Familienbiografie zurück.
Wenn ich da noch so fit bin wie meine Tante.
Das hoffen wir.
Also. Die wohnt noch alleine in ihrer Wohnung.
Also, danke Ihnen. Tschüss. Ja. Und da sind wir jetzt bei einer grundsätzlichen Frage, die auch bei Facebook von Franziska Gebhardt aufgeworfen wurde. Überhaupt mal sich zu fragen, warum sollen wir das alles wissen? Und Frau Gebhardt bringt das so ein bisschen stark auf den Punkt und schreibt, bleibt die Frage, was tun mit dem Ahnenwissen? Wie umgehen mit den gefundenen Leichen im Keller? Und benötige ich Ahnenforschung wirklich, um mich als Person zu identifizieren? Und aus eigener Erfahrung schreibt Franziska Gebhardt dann bei Facebook, manches wird Ballast, manches nicht wiederbringbar. Erklärung wird es nicht geben. Was sagen Sie, die Ahnenforscherin Andrea Benschneider, dazu? Welche Probleme auch dahinter stecken könnten, wenn ich mich jetzt richtig intensiv mit meiner Ahnenreihe beschäftige?
Es gibt natürlich, erhalten wir auch Anfragen, wo Personen ganz spezielle Forschungsziele haben. Also sie wollen eine ganz bestimmte Antwort auf etwas haben. Und wenn diese Antwort halt nicht so ausfällt, wie es erhofft ist, dann kann das natürlich schon zu Unmut führen. Es ist natürlich auch so, dass das oftmals eben, wenn man so in die Zeit des Dritten Reiches guckt und dort mal näher guckt, so was hat mein Großvater oder Vater dort gemacht, dass es da natürlich auch negative Überraschungen geben kann. Und man muss halt bei der Ahnenforschung eben auch, es kann positiv sein, es kann aber auch negative Sachen zutage kommen. Also insofern ist man da vor Überraschungen nie gefeit.
Und George Liddy schreibt bei Facebook, mein Vater kannte nicht mal den Namen seines Vaters und die Linie mütterlicherseits waren alle Bauern. Soll ich jetzt meine Identität in Frage stellen? Bin ich weniger wert als die Leute, die ihre Familiengeschichte kennen? Thekla Klutig, was würden Sie dem sagen, warum es überhaupt wichtig sein kann, die Familiengeschichte zu kennen?
Also für die Familienforschung oder Familiengeschichtsforschung gibt es ja verschiedene Gründe. Die Gründe, die sind so vielfältig, wie die Menschen vielfältig sind. Es gibt Menschen, die betreiben Familienforschung im Sinne von möglichst weit in die Vergangenheit zurückkommen mit reinen biografischen Kerndaten, also den Lebensdaten. Es gibt Menschen, die haben einen biografischen Anlass, sich zu beschäftigen mit der nahen Vergangenheit. Das kann ganz vielfältig sein und für manche ist es ein spannendes und interessantes Hobby, ja, so wie andere Hobbys betrieben werden. Für manche ist es was individuell ganz wichtig ist, weil man selber geprägt worden ist durch durch Bedingungen in der Familie, die man versucht aufzuklären für sich. Also das ist ein ganz weites Spektrum, warum Menschen sich mit ihrer Geschichte, der Geschichte ihrer Vorfahren oder ganz im ganz weiten Sinne mit Verwandtschaft, beschäftigen. Also so wie Frau Benschneider das vorhin gesagt hat, da lernt man plötzlich Leute kennen, die, mit denen man ganz entfernt verwandt ist, weil das vielleicht die Enkel von irgendwelchen Auswanderern sind. Braucht man das jetzt unbedingt für die eigene Identität? Nein, aber es kann einen ja bereichern.
Wenn ich jetzt etwas wissen wollte über meine Familienursprünge, könnten Sie mir bei Ihrer Zentralstelle für Genealogie im Sächsischen Staatsarchiv in Leipzig da überhaupt weiterhelfen? Sind Sie auch für so ganz einfache Menschen zuständig oder läuft das eher so auf Universitäts- und sonstiger Fachleute-Ebene bei Ihnen nur ab?
Nein, Archive sind ja dazu da, dass sie benutzt werden. Und Archive sind offen für jedermann. Also das Sächsische Staatsarchiv, zu dem wir ja auch gehören, ist offen für jedermann. Und wir freuen uns über alle Benutzungen des Archivguts, denn dazu betreiben wir das ja. Archivbenutzung ist jetzt für Einsteiger nicht das allererste, was sie tun sollten. Also wenn man wirklich anfängt, sich mit Familiengeschichte zu beschäftigen, sollte man ganz schlicht erstmal zu den ältesten Verwandten gehen, die man selber noch so hat und mit denen ins Gespräch kommen und sich von denen irgendwie Familienunterlagen zeigen lassen, erklären lassen, wer ist das auf welchen Fotos. So, das ist ein Einstieg und der nächste Einstieg ist dann, dass man versucht, biografische Daten zu ermitteln von, das ist jetzt die Frage, was man will, also von den Vorfahren, väterlicherseits, mütterlicherseits, beides oder in die Breite mit Onkeln und Tanten. Das muss man dann selber entscheiden, was einen interessiert. Und dann ist der nächste Schritt eigentlich die Unterlagen in den Personenstandsregistern, die für einen bestimmten Zeitraum in den Standesämtern jeweils verwahrt werden und dann nach Ablauf bestimmter Fristen in das jeweils zuständige Archiv kommt. Und für die Zeit vor den Standesamtsunterlagen, also vor 1875 etwa, sind die Kirchenbücher die entscheidenden
Quellen. Also 1875 begann das erst mit den Standesämtern, dann im Kaiserreich. Vorher
in Preußen 1875.
Ja, und vorher waren es eben die Kirchen.
Die Kirchenbücher im Wesentlichen.
Ja. Mhm. Andrea Benschneider, Sie haben, ich habe es ja schon angesprochen, eine Agentur gegründet, Beyond History, vor 14 Jahren. Wie helfen Sie denn da Menschen, die jetzt wissen wollen, wie es um ihre Vorfahren bestellt ist?
Im Prinzip ähnlich. Also ursprünglich war das Interesse bei uns kam mehr aus Übersee, also von Amerikanern, Australiern, die deutsche Vorfahren hatten, die dann herausfinden wollten, wo in Deutschland kamen sie denn her. Mittlerweile ist das Interesse weltweit. Also wir machen da keine Unterschiede mehr. Wir haben Kunden aus Asien genauso wie aus allen anderen Teilen der Welt im Endeffekt. Und eben auch die Anfragen sind, wie schon von Frau Klutig erwähnt, sehr vielschichtig. Das ist von, ich bin adoptiert worden, wer waren meine leiblichen Eltern und was haben die gemacht? Oder eben, wie gesagt, habe ich noch, mein Großvater ist ausgewandert, gibt es noch lebende Verwandte in Deutschland und ganz vielfältig.
Ja, und wie können Sie dann diese Fragen beantworten? Was machen Sie da genau? Wie recherchieren Sie dann genau?
Also ich lasse mir dann auch eben immer dann das zur Verfügung stellen, was in der Familie schon bekannt ist, eben an Daten, an Urkunden nach Möglichkeit. Ich höre mir auch Familiengeschichten und Familiengerüchte an, halte die aber im Hintergrund mehr, so im Hinterkopf, sodass manchmal ist da etwas Wahres dran und es kann den Hinweis geben, in welche Richtung es geht und ansonsten Schritt für Schritt immer anhand der Daten, die bekannt sind, sich weiter in der Geschichte zurückhangeln.
Und die 0800-2254-2254 hat Jutta Brosinski aus Berlin angewählt. Guten Morgen, Frau Brosinski.
Guten Morgen.
Sie sind dran, Frau Brosinski.
Ja, ich wollte mit der Frau Benschneider sprechen.
Die sitzt mir gegenüber.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Benschneider. Frau Benschneider, ich habe eine Tante, das ist eine geborene Benschneider.
Das ist ja toll. Ja.
Gewesen. Und zwar aus der Mecklenburger Gegend.
Ja.
Ich bin ja nur weiter weg. Also sie ist eine Frau eines Bruders meines Vaters gewesen. Sie ist natürlich auch schon tot. Aber ich weiß, dass ihre Familie, sie hatte noch zwei Geschwister und einen Bruder, der den Namen dann wahrscheinlich weiterführt. Und zwar war sie geboren in dem Dorf Klein Zerlang, mhm, wo auch ihre Eltern begraben sind. Und ich weiß, dass Ihre Eltern in jungen Jahren eine Gastwirtschaft in Großzalank, das ist ein ganz, das heißt zwar Großzalank, ist aber ein ganz, ganz kleiner Ort, war kleiner als Kleinzalank, eine Gastwirtschaft hatten. Und ich nehme an, er ist dort, der Vater, der ist dort hingekommen, war vielleicht ein Bauernsohn, der irgendwie ein Einkommen suchte oder brauchte oder so. Und wo der geboren war, weiß ich nicht. Das könnte da in Ihre Richtung gehen.
Das ist sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Vielleicht können wir uns hinterher mal zusammen telefonieren und besprechen das alles ausführlich. Da bin ich sehr dran interessiert.
Das können wir machen.
Genau, wir haben Ihre Telefonnummer hoffentlich jetzt hier und die kann dann Frau Benschneider nachher übernehmen. Frau Brusinski,
ich bin zu Hause.
Ganz herzlichen Dank und schönen Tag noch.
Danke, gleichfalls. Tschüss.
Tschüss.
So, jetzt hat bei gespräch@deutschlandfunkkultur.de Thorsten Vergin, der da extra schreibt, betont Vergin, also langes I. Er schreibt, ich kann meine Ahnenreihe bis in das 16. Jahrhundert zurückverfolgen, als ich meine gesicherten Vorfahren aus Frankreich kommt, in Brandenburg, später in Preußen und Schweden niederließen. Dann schreibt er noch, ich persönlich glaube aber felsenfest, versehen mit einem kleinen Smiley, von Lucius Verginius Rufus abzustammen, dem ehemaligen römischen Statthalter von Germania Superior. Salvete ruft er uns noch zu, der Thorsten Vergin. Aber jetzt ist für mich die interessante Frage, Thekla Klutig, wenn Thorsten Vergin also das bis ins 16. Jahrhundert zurückverführen kann, ich kann jetzt nur vermuten, das hat hier irgendwelche hugenottischen Wurzeln dann. Wie weit können denn bei uns die Menschen so in der Regel ihre Ahnenreihe zurückverfolgen, bis in welches Jahrhundert? Und gibt es da vielleicht irgendwie so besonders herausragende, die da so den Goldpokal davon tragen?
Ja, also bis ins 16. Jahrhundert, das ist schon möglich. Das ist allerdings auch schon recht weit zurück. Also recht gut ist natürlich die Überlieferungslage im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert, im 17. wird es dann schon schwieriger. Es hängt ja dann auch immer davon ab, in welchen Regionen man sich beschäftigt.
Also 17. schwerer wegen 30-jähriger Krieg,
ja,
oder wie?
Zum Beispiel. Also ja. Genau, also je nachdem, in welchen geografischen Regionen sich das abspielt, haben wir natürlich auch Kriegsverluste oder Verluste aus sonstigen Gründen an schriftlichen Quellen. Und man braucht ja Quellen, um weiter in die Vergangenheit zurückzukommen. Und wie gesagt, 16. Jahrhundert ist dann schon sehr weit. Und davor gibt es praktisch keine Überlieferung in Kirchenbüchern. Das heißt, es gibt noch andere schriftliche Quellen, aber die werden viel lückenhafter natürlich. Ah. Und es müssen die Menschen ja Spuren in Quellen hinterlassen haben.
Ja.
Und da ist dann tatsächlich die Wahrscheinlichkeit für Adlige noch am größten.
Ja.
Also, dass man da noch weiter zurückkommt. Oder Menschen, die halt Grundbesitz hatten, wo es also Urkunden über Grundbesitz gibt. Und so.
Wann hat das mit den Kirchenbüchern denn angefangen?
Das ist im Wesentlichen Anfang des 16. Jahrhunderts.
16. Jahrhundert, okay. Also in der Lutherzeit im Grunde.
Ja.
Okay. So, und jetzt begrüßen wir Andreas Nied aus Eilenburg. Einen schönen guten Morgen, ja. Herr Nied.
Ja, recht schönen guten Morgen. Bin ich jetzt hier dran? Ja.
Sie sind dran, Sie sind zu hören.
Ja, wunderbar. Ich rufe jetzt hier an aus Eilenburg, aus der Heinzelmännchenstadt, wenn Ihnen das was sagt. Und zwar habe ich eine Frage. Mein Vater, der stammt aus Bad Muskau, Triebel, aber das kleine Dorf kann ich Ihnen nicht genau sagen. Das liegt ungefähr 25 Kilometer östlich von Bad Muskau. Und zwar sind wir dort, ich war dort 10 Jahre alt und mein Vater hat seine alten Wurzeln dort wieder versucht auszugraben, will ich mal sagen.
Was auszugraben hat er versucht?
Ja, er wollte praktisch nochmal in seine Heimat,
ja,
zurückkehren. Und er ist dort buchstäblich über den Marktplatz gerobbt, wo sie damals mit Glaskugeln dort gespielt haben. Dann in diesem alten Kirschgarten rumgelaufen und hat sich dort jede Astgabe dort angeschaut. Ich wollte bloß damit sagen, also dass diese Zurückgewandtheit, ne? Also dass das sehr verwurzelt ist. Ich als kleiner Junge, muss ich dazu sagen, habe dort an einer Türe geklopft, habe mich vorgestellt, den Namen Nied, also nicht mit Burkatski oder alles mit I oder mit A oder wie immer nicht ganz kurz und mir wurden sämtliche Türen zugeschlagen. Und ich wusste als Kind damals nicht damit anzufangen. Später habe ich dann herausgefunden, dass dann diese Menschen, die dort wohnten, die Bürger, selber dort aus der Ukraine selber zwangsumgesiedelt wurden, dort in diese Gegend östlich von Bad Muskau, und dass mir da nicht willkommen war.
Also das heißt, die hatten im Grunde dann wahrscheinlich Angst, jetzt kommen die früheren Besitzer und wollen uns hier vertreiben.
Ja, genau so kam mir das als später dann auf. Als Zehnjähriger kann man es ja nicht so empfinden.
Genau. Wann war das, als Sie da als Kind waren?
Das war so, naja, so ungefähr, ich würde mal sagen, 1980 so. Der
1980 rum.
Ja. Oh.
So. Herr Nied.
Ja, bitte?
Ganz herzlichen Dank. Ich will da gleich mal was Grundsätzliches rausentwickeln für unsere Studiogäste. Ganz herzlichen Dank und einen guten Rutsch fürs Heinzelmännchen-Städtchen Allenburg, okay?
Ja, vielen Dank.
Tschüss. So, dieses ist ja eine interessante Geschichte. Wie weit raten Sie denn überhaupt, Thekla Klutwig, wie weit raten Sie, dass wir so an die Orte, an die Städte unserer Vorfahren noch reisen sollten und da gucken sollten, wie das früher war?
Ich glaube, das hängt von den individuellen Bedürfnissen ab. Also als Archivarin reicht mir das ja häufig, auch wenn ich mich mit den schriftlichen Quellen irgendwie beschäftige. Mhm. Aber wenn man natürlich wirklich wissen möchte, okay, wie sind die geografischen Gegebenheiten gewesen, wo jemand lebte, wie verbindet mich das noch mehr vielleicht mit den Menschen, von denen ich abstamme, dann ist das natürlich auch schön. Ich meine, das ist ja das Schöne an der Familiengeschichtsforschung, dass man wirklich nach den eigenen Interessen fortschreiten kann. Und wenn dazu gehört, dass man mehr von den Lebensumständen seiner Vorfahren wissen möchte, dann ist natürlich das Reisen vor Ort auch eine schöne Sache. Und es ist ja nicht umsonst so, dass sich Familiengeschichtsforschung häufig auch verbindet in gewisser Weise mit Heimatforschung oder Regionalforschung. Das merkt man ja auch bei den genealogischen Vereinen, die ja auch sehr wichtige und nützliche Helfer sind für Menschen, die so einsteigen wollen in Familienforschung, dass dort natürlich dann auch immer sehr gute Kenntnisse über die regionalen Gegebenheiten vor Ort sind. Und vor Ort meint jetzt durchaus auch von Orten, die jetzt nicht mehr im heutigen Deutschland liegen, sondern wo halt frühere Vorfahren gelebt haben. Also zum Beispiel im Baltikum. Es gibt auch eine genealogische Vereinigung in Deutschland, die sich mit dem Baltikum beschäftigt.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch.
Heute zum Thema Ahnenforschung auf den Spuren der Vorfahren, wozu Sie Klaus Bogatzki begrüßt, mit unseren beiden Expertinnen Thekla Klutwig von der Deutschen Zentralstelle für Genealogie im Sächsischen Staatsarchiv Leipzig und der Ahnenforscherin Andrea Bentschneider. Und in der ersten Stunde ist schon eine ganze Reihe von Detailfragen auch, was so Ursprünge von Namen angeht, aufgetaucht. Und da wollen wir jetzt eins klären, was uns Kerstin Luther am Gespräch der deutschlandfunkkultur.de geschrieben hat. Unser allererster Hörer, der angerufen hat, war ja ein Hörer aus Hamburg, Herr Podolski. Und sie erklärt uns jetzt, woher das Wort Podolsk stammt. Sie hat bei Wikipedia nachgeguckt. Podolsk ist eine Stadt in der Oblast Moskau. Das Suffix SKY kann so viel heißen wie der, der aus Podolsk kommt. Insofern können die Vorfahren des Herrn Podolski, auch wenn die Spur zunächst in andere Orte führt, ursprünglich aus Podolsk stammen, also aus der Nähe von Moskau. Danke Kerstin Luther, die das, wie gesagt, an gespräch@deutschlandfunkkultur.de geschrieben hat. Das ist einer der beiden Adressen, bei denen Sie sich an unserer heutigen Sendung beteiligen können. Oder aber natürlich anrufen die 0800 2254 2254, was Ingrid Mehlich aus Düsseldorf getan hat, die ich hiermit herzlich begrüße. Guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin happy. Endlich höre ich mir etwas über Ahnenforschung. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich mache seit über 50 Jahren.
Hallo? Oh, und jetzt ist hier ganz weg. Unser Computersystem hat seinen Geist aufgegeben. Jetzt sind wir in der digitalen Zeit. Alles auf meinem Rechner ist verschwunden. Frau Mehlich, von Frau Mehlich konnte ich aber gerade noch, was Sie unserem wunderbaren Anrufempfänger, dem Ben erzählt hat, der notiert dann immer so ein paar Sätze hier. Frau Miel, ich wollte gerne wissen, woher Ihr Name kommt. Vielleicht, irgendwann wird das vielleicht wieder repariert. Ich kann nur hoffen, dass wir noch zu hören sind. Das sieht so aus. So, meine liebe Frau Benschneider, was könnten Sie sagen? Woher stammt der Name Mielich?
Naja, zuerst müsste einmal geklärt werden, ob das dann wirklich Ihr Name ist, also von Frau Mielich, oder ob das vielleicht auch der angeheiratete Name ist.
Ja, aber gehen wir mal davon aus, sie heißt jetzt Frau Mielich, geborene Mielich.
Naja, die Problematik ist eben so, es lässt sich so aus dem Ärmel, lassen sich solche Informationen nicht schütteln. Es gibt dafür Fachliteratur, es gibt dafür eben Webseiten, und eben auf dem gleichen Wege wie die Dame herangegangen ist, um den Namen Podolski zu erklären, kann man da herangehen. Es gibt auch die Möglichkeit, es gibt einen Familiennamen Duden, wo gewisse Namen erklärt werden. Da kann man vielleicht auch Ableitungen von ziehen. Und es gibt ein oder zwei Institute, die sich speziell mit der Onomastik, also der Namenskunde, beschäftigen. An die kann man sich auch wenden.
Und jetzt wende ich mich an alle unsere wunderbaren Hörerinnen und Hörer, die angerufen haben. Nicht zuletzt natürlich an Frau Mielich. Wählen Sie bitte jetzt einfach nochmal die 0800 2254 2254 in der Hoffnung, dass unser System dann wieder funktioniert, was immer jetzt hier den Crash verursacht hat. 0800 2254 2254. Herr oder Frau Hilberg, kann ich jetzt nicht genau erkennen, hat an gespräche@deutschlandfunkkultur.de geschrieben. Angefangen hat das Interesse an der eigenen Geschichte durch einen Ahnenpass, der bei meinem Vater auftauchte. Damals war ich eventuell Ende 20, mittlerweile sind es über 500 Personen, die ich in meinen Baum eingetragen habe, also in den Stammbaum. Thekla Klutich, wie oft machen nach Ihrer Erfahrung Menschen das, dass die wirklich irgendwann anfangen, sich so richtige Stammbäume der Familie. Wir haben ja schon gesagt, also wenn wir viel Glück haben, dann geht er bis ins Anfang des 16. Jahrhunderts zurück, so ungefähr in die Lutherzeit, wo die Kirchen angefangen haben, da zu datieren, wenn jemand geboren und getauft wurde und so. Aber wie oft machen Menschen das überhaupt noch, so ihre eigenen Stammbäume anzulegen?
Also Stammbäume, der Begriff Stammbaum ist ein bisschen, also weit verbreitet, aber ein bisschen unglücklich, weil er auch sehr verschieden verwendet wird.
Was sagen
also
Sie?
Sprechen wir jetzt mal, wenn wir von den Ahnen sprechen, dann ist es präziser von der Ahnentafel zu sprechen.
Ahnentafel.
Oder Ahnenlisten.
Ja.
Aber ich glaube, heutzutage, wenn man jetzt wirklich ein bisschen intensiver das betreibt, dann wird man das sowieso so machen, dass man sich ein genealogisches Programm kauft. Oder es gibt ja doch genealogische Programme. In denen man genealogische Daten verwalten kann,
ja,
die man auch anreichern kann gegebenenfalls mit Scans von Dokumenten und so. Es ist ja nicht mehr so wie vielleicht so das Klischee des älteren Herrn mit der Karteikarte, dass Ahnenforschung so läuft, sondern Ahnenforschung ist ja genauso wie auch der Archivarsberuf durch die Informationstechnik in den letzten 15, 20 Jahren geradezu revolutioniert worden. Und mit genealogischen Datenbanken, also diesen Fachprogrammen, von denen ich sprach, da kann man natürlich die genealogischen Daten, die man darin verwaltet, in ganz verschiedener Weise ausgeben, so wie man das halt dann jeweils möchte.
Und jetzt nochmal, weil da schon einige weitere Anfragen es gegeben hat, GOV nochmal. GOV, wenn ich das im Internet eingebe, dann wird mir als ein Hinweis gegeben nochmal, wie heißt das genau?
Das geschichtliche Ortsverzeichnis.
Geschichtliche Ortsverzeichnis, also einfach GOV eingeben. So, und jetzt sollte es weiter hier klappen, Frau Mielich, da ist, ja, Frau Mielich, genau, unser System funktioniert wieder und Ingrid Mählich aus Düsseldorf.
Ja. Ja. Hallo.
Hallo, Frau Mählich. Sie sind jetzt wieder dran, nachdem wir einen kleinen Computerzusammenbruch hatten.
Ja. Und zwar folgendes: Ich wollte immer wissen, wo mein Name herkommt, weil das ist ja nun auch ein ungewöhnlicher Name.
Jetzt wollte zunächst, Frau Benschneider hatte zunächst die Frage, sind Sie eine geborene Mielich oder eine geheiratete Mielich?
Ich bin eine geborene Mielich.
Eine geborene Mielich. So.
Ich bin ganz stolz darauf.
Ja, und sind Sie die einzige Mielich in Düsseldorf? Haben Sie da schon mal geguckt, wer da sonst noch im Rheinland in der Umgebung irgendwo möglicherweise mit dem Namen wohnt?
Ja, habe ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe fast wie ein Telefonbuch vor
und guck, wo sind die eigentlichen Menschen, die den Namen haben.
Ja, haben Sie schon Verbindung mit denen aufgenommen?
Ja, schon über Jahre hinweg.
Und wie reagieren die dann?
Ja, die sagen erstmal, ja, weiß ich nicht, kenne ich nicht und so weiter.
Ja.
Und das fand ich ganz, ganz traurig.
Ja.
Weil wenn man sich wirklich dafür interessiert, dann muss man alles dran setzen, um das rauszubekommen.
Ja. Frau Benschneider, jetzt nochmal, weil wir ja zwischendurch diesen Computer-Crash hatten. Was wollen Sie, ja, Frau Mehlich, jetzt nochmal sagen? Wie können wir herausfinden, wo Ihr Name herkommt?
Also es gibt Fachliteratur dazu. Also eines der Bücher wäre zum Beispiel von dem Duden Verlag, der Duden der Familiennamen. Es gibt auch im Internet, gibt es Webseiten, wo es über die Verbreitung der Nachnamen in Deutschland Hinweise gibt. Und es gibt ein, zwei Institute, die sich speziell mit der Namensforschung auseinandersetzen und wo man Anfragen hinschreiben kann. Und dort wird dann wissenschaftlich auf verschiedensten Arten und Weisen Erklärungen dann eben zur Herkunft der Namen gestellt und dann eben auch eine Information zusammengestellt und an den Anfragenden geschickt.
Ja, Frau Kluttig, könnten Sie da noch was ergänzen oder ist das im Wesentlichen jetzt von Frau Benschneider als Tipp an unsere Hörerin Ingrid Mech aus Düsseldorf so alles vollkommen?
Ja, also der Hinweis, den Frau Benschneider vorhin gegeben hat, der ist schon ganz wichtig. Man kann bei solchen Sachen die Antworten nicht aus dem Ärmel schütteln. Das wird zwar gerne gewünscht, aber wenn man die Sache solide machen will, dann muss man tatsächlich sich intensiver damit beschäftigen. Und da sind also die Hinweise, die Frau Benschneider gegeben hat, auf die Institutionen, die sich wirklich professionell mit Onomastik, also Namenskunde, beschäftigen, auf jeden Fall richtig.
Ja, jetzt haben wir also so eine Möglichkeit, ist ja jetzt, also Frau Benschneider hat das wirklich ihr Hobby zu ihrem Beruf gemacht und hat vor 14 Jahren ihre Agentur Beyond History gegründet, wo sie Menschen hilft, die Ahnen zu erforschen. Ich könnte jetzt in so Staatsarchive gehen, wie in das Sächsische in Leipzig, wo Sie arbeiten, Frau Kluttig. Aber was gibt es denn sonst jetzt noch so flächendeckend vielleicht übers Land verstreut Möglichkeiten? Also wir haben ja immer noch wahrscheinlich dann die Kirchengemeinden, wo die alten Taufbücher auch drin sind, ne? Was hätten wir vielleicht sonst noch so an möglichen Quellen, die jeder sich erschließen kann?
Also es gibt zwei Stränge, die man vielleicht unterscheiden sollte. Das eine, das sind die Personenstandsunterlagen und Kirchenbücher. Personenstandsunterlagen, hatte ich schon gesagt, sind eine Zeit lang im Standesamt und dann nach Ablauf bestimmter Fristen, die sind verschieden, je nachdem, ob es Todes- oder Sterberegister, Geburtenregister, Heiratsregister ist. Wenn diese Fortführungsfristen abgelaufen sind, werden die Unterlagen an das zuständige Archiv abgegeben. Das ist in der Regel ein Kommunalarchiv, also ein Stadtarchiv oder Kreisarchiv. Und es gibt natürlich ein ganz breites Spektrum von sonstigen Quellen, also schriftlichen Unterlagen, die oder auch Fotos, die in Archiven verwahrt sein können. Ich will zwei, drei Beispiele nennen. Wenn ein Vorfall an einer Universität war, dann kann es sein, dass im Universitätsarchiv interessante Unterlagen liegen. Wenn ein Vorfahr einen Wirtschaftsbetrieb hatte, kann es sein, dass Handelsregisterunterlagen erhalten geblieben sind, die sich im zuständigen Staatsarchiv befinden. Wenn ein Mensch gemeldet war in einer Stadt, also nehmen wir jetzt Leipzig zum Beispiel, da gibt es eine Meldekartei, also Einwohnermeldedaten, die im zuständigen Archiv liegen. Insofern ist es ein breites Spektrum und man fährt gut, wenn man sich klar macht, dass es wirklich ein außergewöhnlich gutes Netz an Archiven in Deutschland gibt. Archive verschiedener Sparten, Universitätsarchive, Kirchenarchive, Kommunalarchive und überall dort können Unterlagen vorhanden sein und auch Unterlagen, auf die man vielleicht so jetzt als Laie, der anfängt mit der Forschung, erstmal gar nicht kommt.
Jetzt sagen Sie, in Deutschland sind wir da so relativ gut organisiert. Wie ist das in anderen Ländern? Haben Sie ja Erfahrung mit anderen Ländern?
Ja, wir haben halt, es gibt natürlich diverse andere Länder, die auch ein sehr gutes Archivwesen haben, aber es ist tatsächlich in Deutschland schon so, dass wir ein sehr ausgebautes Archivwesen haben. Denn ich meine, Archive sind ja nicht selbstverständlich, die kosten was. Und wir haben also beginnend beim Bundesarchiv jetzt als Einrichtung des Staates auf Bundesebene über die Landesarchive hin zu den Kommunalarchiven halt ein sehr breites Netz, das insgesamt eine hohe Abdeckung gewährleistet, allerdings mit gewissen Einschränkungen. Also es ist leider doch auch so, dass, wie ich ja gerade sagte, Archivierung auch kostet und nicht jede Kommune zum Beispiel unterstützt das Archiv in der Weise, wie es wünschenswert wäre.
Aber wenn ich jetzt hingehe als ganz normaler Mensch und will was über meine Familiengeschichte wissen, dann muss ich da auch Gebühren zahlen, oder?
Das ist verschieden. Also es gibt viele Archive, wo eine Direktbenutzung im Lesesaal gebührenfrei ist. Es gibt ja auch viele Archive, die zunehmend Unterlagen digitalisieren und zusätzlich quasi zur Aufbewahrung der Originale auch Digitalisate der Unterlagen im Netz zur Verfügung stellen. Das ist häufig gebührenfrei, aber nicht immer. Also gerade bei den Kirchenbüchern zum Beispiel gibt es ja mit Archion, einem Kirchenbuchportal im Internet, das, also wo man gebührenfrei recherchieren kann, ob das Kirchenbuch vorhanden ist. Aber wenn man dann tatsächlich das Kirchenbuch selber einsehen will, also die Digitalisate des Kirchenbuches, dann ist das hinter einer Bezahlschranke.
Andrea Benschneider, was raten Sie noch so, wenn ich jetzt als Hobby-Familienforscher mich auf den Weg mache?
Eine gute Anlaufstelle wirklich so für den größten Anfang sind auch örtliche, regionale Ahnenforschungsvereine, wo man sich gut unterstützen kann, ob das das Lesen der alten Schriften ist, weil eben in der Ahnenforschung wird man früher oder später über Dokumente in Süterlin oder den Vorgängerschriften, Fraktur-, Konturschriften stolpern, und die gilt es natürlich zu entziffern. Dass diese Kenntnisse haben auch nicht mehr so sehr viele Leute heutzutage. Und eben auch dort gibt es dann Tipps, welche Quellen finde ich wo, wo ist es sinnvoll zu gucken. Eine weitere Quelle sind ja die auch vorhin schon angesprochene Militärunterlagen. Also wenn ich was über Zeiten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, die Militärvergangenheit meiner Vorfahren da erforschen möchte, für Leute aus dem Ausland sind halt auch die Passagierlisten zum Beispiel eine interessante Quelle, weil dort die letzten Wohnorte der ausgewanderten Vorfahren drin aufgeführt sind. Also es gibt sehr, sehr viele Quellen, und aufgrund der politischen Lage, wie Deutschland sich halt zusammengesetzt hat, es waren viele individuelle Staaten, und deswegen gibt es kein Schema F in der Ahnenforschung. Jeder Staat, jede Stadt, jeder Bereich hat eine andere Art von Quellen. Es gibt Volkszählungslisten in dem einen Staat, so sage ich jetzt mal Mecklenburg-Strelitz und Mecklenburg-Schwerin. Aber in Hamburg gab es solche nicht in dem Ausmaß. Und in Niedersachsen gab es vielleicht, also im früheren Königreich Hannover, gab es wieder andere Quellen, als sie jetzt in Hessen waren, meinetwegen. Und das muss man halt alles auch bedenken.
Weil die Freie und Hansestadt Hamburg immer schon sehr viel liberaler war als die am Ende reaktionärsten deutschen Großherzogtümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz. Die 0800-2254-2254 hat Carina Südow aus Kassel gewählt. Guten Morgen, Frau Südow.
Ja, guten Morgen. Ich wollte ein bisschen meine Geschichte erzählen, was mir so widerfahren ist, aber auch im Grunde genommen ein bisschen Werbung oder Mut dafür machen, dass man doch einiges rausfinden kann. Und ich war immer angezogen von der Geschichte der Hugenotten schon in der Grundschule. Also ich habe nie gern Geschichte gemacht, das war mir immer ziemlich ein leidliches Thema, aber das Thema der Hugenotten, das hat mich immer angezogen, und auch das Frankreich so an sich. Und ich war so die Einzige auch in meiner Familie, also die anderen haben sich da gar nicht so für interessiert, und ich habe vor fünf Jahren...
Darf ich fragen, Frau Südow, weil Sie da familiäre Ursprünge haben?
Gar nicht, ich wusste gar nicht, woher das kam.
Ach.
Überhaupt nicht.
Das war einfach so, nur ein Interesse.
Genau, und ich wusste nie, woher das kam, aber das Thema Hugenotten, das hat mich angezogen wie so ein Magnet immer. Und ich hatte dann vor 5 Jahren, also jetzt bin ich 40, mit 35 ungefähr, hatte ich mit meinem Großonkel Kontakte aufgenommen, und der hat gesagt, er hätte unsere Familiengeschichte mal recherchiert, weil er auch in so einem Verein ist, in so einem Ahnenforschungsverein in seiner Gemeinde.
Ja.
Und der hatte mir erzählt, dass unsere Vorfahren, also meine Vorfahren väterlicherseits, tatsächlich zurückgehen bis auf die Hugenotten. Ah. Und wir sind damals ja nach Kassel, sind viele Hugenotten gekommen aus Frankreich. Und wir haben ja in Bad Karlshafen auch das große Hugenottenmuseum, also das größte Archiv der Hugenotten sozusagen Deutschlands. Und ja, und da bin ich da drauf gestoßen und gedacht habe, okay, jetzt wundert mich im Grunde genommen nichts mehr.
Aha.
Und er kam aber nur bis zur Seite, wo die Hugenotten praktisch 1699 nach Kassel kamen,
ja.
Also nach Karlshafen damals. Die sind dann alle, Hugenotten sind dann erst mit zentral registriert worden in Bad Karlshafen und sind dann halt auf die Dörfer sozusagen verteilt worden.
Also jetzt müssen wir erstmal für Hörer, die mit dem Begriff nicht so viel anfangen können, sagen, die Evangelischen in Frankreich werden, also sage ich jetzt einfach mal zusammenfassend, als Hugenotten bezeichnet. Wir hatten in Frankreich mit Henri Quatre Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts einen König, der selbst ursprünglich mal diesem Glauben angehörte, dann zum katholischen Glauben übergetreten ist unter dem Motto Paris ist eine Messe wert. Der hat das sogenannte Edikt von Nantes verfügt, wo die Hugenotten unter Religionsschutz gestanden wurden. Und das hat sein dümmlicher Nachfolger Ludwig XIV. 1685 aufgehoben. Und daraufhin strömten die dann in Massen, gerade auch in evangelische Gebiete in Deutschland, vor allem auch nach Preußen natürlich. Ne? Aber eben auch, was Sie sagen, Hessen-Kassel. Einfach nur so zum Hintergrund des Ganzen. Wir haben hier einen religiös begründeten das war damals auch eine richtige Fluchtbewegung, der Deutschland kulturell, wirtschaftlich so unglaublich viel zu verdanken hat, wie das viele Leute heute gar nicht mehr wissen wollen. Das nur als kleine Unterrichtsstunde dazu, Frau Südo. Jetzt interessiert mich aber, welche Mittel haben Sie denn benutzt, um jetzt bei Ihrer eigenen Familie das herauszufinden?
Genau, also mein Großonkel, der hat das gemacht über seinen Geschichtsverein im Ort. Und er kam halt, weil er kein Französisch kann, kam er halt dann nur bis 1699 und hat den Namen der Familie natürlich rausgefunden und einen Ort. Und der Ort wurde aber tatsächlich falsch übermittelt in die Kirchenbücher in unserer Gemeinde. Falsch übermittelt,
aha.
Genau. Also es wurde auch phonetisch übersetzt, wie wir das eben auch schon hatten.
Ja.
Und dadurch hat er gesagt, ach, den Ort gibt's gar nicht. Er hätte das mal recherchiert, aber den Ort gibt's nicht. Und ich habe dadurch, dass ich relativ gut Französisch spreche, viele Kontakte nach Frankreich habe, den Ort gesehen, habe sofort gesagt, wie er ihn geschrieben hatte, beziehungsweise wie er ihn abgeschrieben hatte aus den Kirchenbüchern und sagte, nein, der wird ganz anders geschrieben, der Ort. Da gehe ich wirklich von aus.
Also, sind Sie dann auch mal dahin gefahren?
Genau, das ist Issoty in der Bourgogne und ich bin dort jetzt die letzten 2 Jahre mit meiner Tochter gewesen, die sich ja auch so ein bisschen jetzt dafür interessiert, also die ist jetzt 13 und die habe ich einfach mitgenommen in meine Recherchen sozusagen und meine mit einbezogen so ein bisschen und wir haben dort vor Ort direkt habe ich Kontakte geknüpft dort zu der Pfarrei, zu dem Geschichtsverein direkt vor Ort und habe dort meine Geschichte auch so ein bisschen erzählt und wir haben, also da sind so ganz, ganz spannende Sachen noch gewesen. Wir haben in einem Hotel übernachtet und haben dann das Jahr darauf erfahren, dass die Straße, in der meine Vorfahren gelebt haben müssen, weil ich das recherchiert hatte, die hatten in dritter Generation eine Rufschmiede dort gehabt. Und in dieser Straße, das ließ ich noch nachvollziehen aus alten Kartenregistern, war dieses Hotel keine 15 Meter weiter von dieser Straße entfernt, wo die gelebt haben damals.
Aha.
Und so, dass ich immer wieder angezogen wurde und das teilweise bereitet mir das wirklich so Gänsehaut-Momente, weil als würden einen die Ahnen noch so ein bisschen rufen, als würde das noch von irgendwoher so ein bisschen mitschwingen und das ist mir in solchen Sachen ganz, ganz viel passiert, gerade was diese Ahnengeschichte und diese Ahnenforschung angeht.
Ganz herzlichen Dank, Frau Südo, ganz herzlichen Dank.
Danke. Ich wollte noch eins sagen, ich habe angefangen zu recherchieren, besonders über das Internet und es ist spannend, das kam mir vorhin auch kurz vor, dass in Frankreich sind ist das alles katalogisiert und im Internet zu finden, über die verschiedenen
Departements.
Das übers Internet und das ist alles Mikrofisch, praktisch alles katalogisiert und archiviert. Das ist ein bisschen schade tatsächlich, aber sagte die Expertin ja auch, dass das in Deutschland noch nicht ganz so praktisch abrufbar ist. Und es gibt aber verschiedene, also für diejenigen, die es wirklich nochmal versuchen wollen, erstmal anzufangen damit, über Genealogie und solche Sachen. Also es gibt verschiedene Internetseiten, wo man dort anfangen kann zu recherchieren, dass man nicht jedes Archiv einzeln abfragen muss, sondern dann sieht man das ein im Internet, den Namen, das Geburtsdatum und dann sucht diese Suchmaschine für einen selber. Und das ist eine ganz praktische Sache für den Anfang, genau für die Leute, die noch nicht so viel Ahnung haben, die noch nicht so tief im Thema drin stecken.
Frau Südo, dann jetzt nochmal einen doppelten und dreifachen Gang und einen guten Rutsch. Also, tschüss.
Dankeschön. Ja, tschüss. Dankeschön. Gleichfalls. Tschüss.
Und heute zum Thema Ahnenforschung auf den Spuren der Vorfahren, wo wir jede Menge detaillierter, wichtiger Fragen, auch grundsätzlicher Art haben. Und zwei wunderbare Expertinnen mit der Ahnenforscherin Andrea Benschneider, die mir hier im Studio gegenüber sitzt und aus Leipzig zugeschaltet. Thekla Kluttich, Archivarin bei der Deutschen Zentralstelle für Genealogie im Sächsischen Staatsarchiv. Und jetzt haben wir mal wieder eine detaillierte Frage, wo es um das Recherchieren geht. Und zwar als E-Mail hat uns an unsere Adresse gespräche@deutschlandfunkkultur.de hat Gabi Beißner geschrieben, gibt es eine reelle Möglichkeit, das Wohnhaus meiner Urgroßeltern in Hameln auf der Baustraße 62 zu finden? Irgendwann sind die Straßennummern geändert worden, hieß es seitens des Bauamts. Ja, Frau Benschneider, das wird wahrscheinlich ganz vielen Leuten so gehen, dass entweder die Straßennamen sich geändert haben oder die Nummern im Laufe von Jahrzehnten und Jahrhunderten geändert wurden.
Ja, das ist tatsächlich häufig passiert. Also auch dadurch, dass dann, wenn Städte größer wurden, weil durch Eingemeindung dann Namen, Straßennamen doppelt waren zum Beispiel, da mussten natürlich dann neuere Straßen umbenannt werden. Also in diesem Fall würde ich mich an das Stadtarchiv in Hameln wenden. Ich würde gucken, ob es eventuell alte Grundbucheinträge gibt, woraus man dann noch mehr Hinweise bekommen kann. Oftmals war es auch, dass das früher in den Telefonbüchern Auflistungen der Straßen waren, also dass nach den also nicht nur die Telefonnummern waren, sondern aber auch einfach so wie Einwohnerlisten waren, dass aufgezeichnet war, welche Person in welcher Straßennummer wohnten. Und anhand dieser kleinen Zeichnung kann man tatsächlich nachvollziehen, wo dieses Haus heute wäre. Oder alte Stadtpläne eben auch nehmen aus der Zeit.
So, und dann haben wir eine ganz, ganz wichtige Sache noch. Giesbert Schulz-Freiwald aus Frankfurt am Main schreibt, mir liegen die handgeschriebenen Erinnerungen meines Großvaters, geboren 1891, gestorben 1934, vor 600 Seiten. Wie lässt sich dieses Sütterlin in die lateinische Schreibschrift übersetzen? Per Computer, mit Hilfe von Germanistikstudenten. Also Sütterlin ist ja so etwas speziell auch Deutsches, ja wie früher diese alten gotischen Lettern, die andere Nationen auch nicht hatten, weil die schon ganz moderne Druckbuchstaben hatten. Thekla Kluttich, also wer von Uroma da irgendwie noch so handschriftliche Briefe hat, das ist ja nicht so, wie wir heutzutage schreiben. Also wie lässt sich das übersetzen? Gibt es da Computersoftware oder was würden Sie raten?
Ja, das Lesen der deutschen Kurrentschrift ist eine gewisse Herausforderung, die ist aber zu meistern. Jetzt ist die Frage, ob jemand intensiver, häufiger Kurrentschrift lesen möchte.
Also was wir Sütterlin nennen
genau,
Sie
Sütterlin ist eine
Kurrentschrift.
Ja, Sütterlin ist ein Versuch einer Standardisierung gewesen. Also es gibt diese Sonderform Sütterlin, aber insgesamt der richtigere Begriff, der auch mehr fasst, ist quasi Kurrentschrift. Wenn man jetzt nur ganz wenig mal entziffert haben muss, dann ist es sicher nicht notwendig, dass man selber sich da intensiver irgendwie reinarbeitet, sondern da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt, gerade wenn es im Kontext Ahnenforschung steht, wie man das Wissen der Community nutzt, um es mal so zu sagen. Also es gibt zum Beispiel beim Verein für Computergenealogie ein Forum, wo solche Fragen nach Transkriptionen gestellt werden können. Es gibt auch bei regionalen Vereinen häufig da Ansprechpartner, die einem helfen können. Es gibt auch professionelle Genealogen natürlich, so wie Frau Benschneider das ja auch ist, die einem auch helfen können. Das ist natürlich dann gebührenpflichtig. das muss man dann halt überlegen, was man möchte. Man kann es aber auch sich selber aneignen. Und da gibt es durchaus gute Möglichkeiten, auch im Internet, sich so etwas, ja, so etwas zu üben. Zum Beispiel die digitale Schriftkunde von den staatlichen Archiven Bayerns. Also wenn Sie digitale Schriftkunde suchen, dann finden Sie das gleich. Oder ein Selbstlernprogramm an der Universität Zürich, Ad Fontes, zu den Quellen heißt das. Da gibt es Lesebeispiele, also Texte mit Mustertranskriptionen verschiedener Schwierigkeitsgrade, sodass man sich da so reinfinden kann.
Mhm. Andrea Benschneider, was fällt Ihnen dazu noch ein? Sütterlin?
Also es gibt in Hamburg zum Beispiel eine Institution an einer kleinen evangelischen Kirchengemeinde, die nennt sich die Sütterlin-Stube, wo dann Damen und Herren Leuten dabei behilflich sind, alte Briefe, alte Dokumente zu transkribieren, also in heutige lateinische Buchstaben zu übersetzen.
Vielleicht gibt es das ja auch noch in anderen Kirchengemeinden, da muss ich vor Ort dann einfach nur erstmal recherchieren und das gehört zur Familiengeschichte erkunden. Ja, dazu, das Recherchieren. Elke Piers in Weimar begrüßen wir nun. Guten Morgen, Frau Piers.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, ich bin ja schwer beeindruckt von den vorhergehenden Anrufern, wie weit die zurückschauen können in ihrer Ahnentafel. Wir stehen da eher noch am Anfang und wir stolpern schon immer über unseren Nachnamen. Und da geht auch meine Frage hin.
Jetzt muss ich, darf ich ganz kurz erstmal sagen, Piers, ist das richtig geschrieben, wie unser Kollege, der alle Anrufe annimmt, der Ben? P-I-R-R-H-S.
Genau.
Ja, sehen Sie, so korrekt
genau
macht er das.
Genau, diese Frage, die wird eigentlich immer gestellt. Ist das richtig? Kann das sein? Weil die Frage ist, H-S am Ende.
Und davor zweimal R. Das ist wirklich komisch.
Genau. Da wäre jetzt prinzipiell die Frage, können das Übertragungsfehler sein oder gab es auch bewusste Änderungen von Schreibweisen, eben wie jetzt eben vorab gesagt wurde, mit aus dieser Korrentschrift?
Ja.
Denn ich, also meine Eltern, klar, Doppel-R-H-S. Und als ich meinen Personalausweis bekommen habe, das war da 83 in der DDR noch, war plötzlich eine ganz andere Schreibweise, nämlich mit SZ am Ende. Und Piers mit SZ findet man auch nicht oft, aber doch einige in ganz Deutschland, sodass wir uns fragen, hat es doch den gleichen Ursprung? Gab es da einfach diese bewussten Veränderungen oder sind das Übertragungsfehler oder sind das wirklich zwei komplett unterschiedliche Linien,
was
ich mir nicht vorstellen kann.
Nur nochmal fragen, Frau Piers, als Sie 83 den Personalausweis in der DDR bekommen haben, haben die Ihren Namen anders geschrieben? Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Die haben den einfach anders geschrieben?
Genau, und mit SZ am Ende.
Und den haben Sie dann, ja?
Mit der Begründung, dass aus HS am Ende, dass das eben wahrscheinlich von dieser Kurrentschrift war, dass man das eigentlich geändert hat in SZ.
Und jetzt haben Sie aber wieder einen Ausweis, da ist der Name so geschrieben, wie Sie ihn immer genau in Ihrer Familie geschrieben haben.
Genau, meine Eltern sind dann damals Sturm gelaufen, dass es ja nicht sein kann, dass ich plötzlich einen anderen
Namen habe als Sie. Ja.
Hab. Ausweis wurde wieder abgegeben, dann gab es einiges an Streit, bis ich dann eben den richtigen Ausweis bekommen habe. Aber trotzdem nochmal die Frage, kann es sein, dass...
Ja.
Also, dass das bewusst geändert wurde oder sind das wirklich Übertragungsfehler?
Ja, die Frage. Danke, herzlichen Dank, Frau Piers. Die Frage ging natürlich gleich weiter an unsere Archivarin in Leipzig, Thekla Kluttig.
Also, das geben Sie mich weiter, glauben, aber ich kann es befürchte ich auch nicht beantworten. Also, klar ist, wo Menschen arbeiten, passieren auch Fehler und Übertragungsfehler bei Namen hat es schon immer gegeben und wird es wahrscheinlich auch immer geben. Aber wie das jetzt in diesem konkreten Fall sich verhält, kann ich nicht sagen. Also, mir ist jetzt nichts bekannt darüber, dass es irgendwann mal eine Festlegung gegeben hätte in der DDR, dass bestimmte Namen verändert werden müssen. Aber dass ich das jetzt ad hoc nicht weiß, muss noch nicht sagen, heißen, dass es das nicht gibt. Also, dass es irgendeine Regelung gab.
Aber ich gehe dann jetzt so ein Stück weiter mit der Frage. Carina Südow, die uns ja vorhin so anrührend von ihren hugenottischen Wurzeln erzählt hat und die da auch geschrieben hat, dass da irgendwo bei irgendeinem Archiv einfach der Name des französischen Ortes, wo die herkam, bevor sie dann in die Nähe von Kassel gezogen sind im 17. Jahrhundert, dass da der Name auch einfach falsch eingetragen war. Also wie oft passiert sowas, dass da einfach ja so die Basisinformationen einfach falsch notiert werden? Also oder waren da unsere Vorfahren, also in den Kirchengemeinden, eben die Kirchenbücher geführt haben und dann später die Standesämter, waren die in der Regel wirklich richtig sorgfältig? Was sind da Ihre Erfahrungen?
Na, die waren schon sorgfältig in dem Rahmen, in dem man halt sorgfältig sein konnte. Also die Informationsmöglichkeiten, die wir heute haben, die hatten die ja nun alle nicht. Und man hat dann die Namen so aufgeschrieben, wie er einem gesagt worden ist. Und deshalb phonetisch. Und das kann natürlich dann sein, je nachdem, wie die konkrete Mundart war, ob jetzt das B oder P oder das K oder C mal so geschrieben wurde, das ist halt nicht fix. Also es ist von der Zeit, von der wir hier sprechen, da ist manches halt auch noch so ein bisschen fluid in den Namen teilweise gewesen oder eben einfach ja nicht so wichtig gewesen, ob das jetzt mit B oder P geschrieben wurde.
Okay, und jetzt begrüßen wir Klaus Fahlbruch aus Büdelsdorf. Herr Fahlbruch, wenn ich das richtig gelesen habe, Büdelsdorf. Guten Morgen, Herr Fahlbruch.
Ja, ich rufe aus dem Hohen Norden an, aus Büdelsdorf in der Nähe von Rendsburg. Und ich möchte zu dieser Frage, wo kann man sich Hilfe suchen, etwas sagen. Ich selber bin über meinen Namen gestolpert, als ich klein war. Und ich war so alleine, Fahlbruch mit V. Und immer wusste ich nur, Fahlbruch, den gibt es nur bei unserer Familie. Und alle Leute sagten Wahlbruch. Und eben in der Telefonzentrale fragte man mich auch, mit W, Wahlbruch oder Fahlbruch? Sehen Sie mal. Und das hat mich als Junge schon mal irritiert. Dann habe ich diesen Namen nachgestöbert und siehe da, im Jahre 2000 fand ich auf der Welt 109, die diesen Namen hatten.
Auf der Welt? Wie haben Sie das genau gemacht?
Das ist schon ein spätes Ergebnis. Ich habe das eigentlich gar nicht gemacht. Es wurde an mich herangetragen, als meine Mutter starb. Die Sendung heißt Auf den Spuren von Oma und Opa. Als meine Mutter starb, blieben 5 große Persilkartons übrig. Meine anderen Geschwister wollten mit dem Schrott nichts anfangen und haben gesagt, das nimmst du dir mit. Und dann habe ich da drin geguckt und alte Briefe und Handschriften und da bin ich, sagen wir es ruhig einmal, infiziert worden.
Ja, aber jetzt erklären Sie mir doch uns bitte nochmal, wie haben Sie festgestellt, dass es 109 Fahlbruchs auf der Welt gibt?
Ich habe dann angefangen, diese alten Dokumente zu lesen, war eine lange, lange schwierige Sache und bin dann über Vereine und andere, die auch Familienforschung machten, bin ich dazu gekommen, es zu lernen und auch im Internet rauszulücken. Und im Jahre 2000, also ich bin jetzt 73 und im Jahre 2000 habe ich, und das ist meine Umkehrung, ich habe nicht mehr in die Vergangenheit geforscht, sondern in die Zukunft, in die Gegenwart. Ich habe alles gesucht, was mit dem Namen Fahlbruch zu tun hatte. Und so bin ich dann, das waren die Telefonbücher, das war das aufkommende Internet, das ist richtig. Aber wesentlich waren es die Vereine, die flächendeckend von Flensburg bis Freiburg, von Anklam bis Aachen in Deutschland, sind diese Menschen, die dort in sich ihrem Hobby nachgingen, die haben mich gelehrt zu forschen. Und ich habe dann 2000 ein großes Fest gemacht in Niedersachsen und da kamen 125 Fahlbruchs. Und also auch Angeheiratete. Und das hat mich inspiriert, in die Zukunft, nein, in die Gegenwart zu forschen. Und das ist jetzt noch einmal gelungen. Der zweite Name meiner Mutter ist jetzt im letzten Jahr mit 173 Leuten in der Marsch in Nordfriesland, in dem kleinen Ort Neugamsbüll, ist passiert.
Und wie lautet der Name? Wie lautet der Name?
Der Name Melfsen und das ist was ganz anderes. Das ist ein Name, der sich bildet aus dem Vornamen des Vaters und die Silbe Sen, der Sohn hinter dran.
Okay, ganz herzlichen Dank, Herr Fahlbruch. Und Angelika Knut aus Berlin hat die 0800 2254 2254 gewählt. Einen schönen guten Morgen, Frau Knut.
Guten Morgen in die Runde. Guten Morgen an Sie. Also ich habe eine ganz andere Sache, ziemlich persönlich, und zwar meine Oma, die ist wie viele schlesische Mädchen in den 30er Jahren nach Berlin gekommen. Und als sie 26 war, da hat sie einen tollen Mann kennengelernt, das ist unser Opa, und hat von ihm ein Kind bekommen. Bin ich noch in der Runde?
Ja, wir hören Ihnen aufmerksam zu.
Ich habe jetzt, ja, okay.
Wir sind hier nicht bei einer Fernsehtalkshow. Hier dürfen Sie ausreden, ohne dass Ihnen dauernd ins Wort gefallen wird.
Weil ich bin vorhin schon mal rausgeflogen deshalb. Und das ist ein uneheliches Kind sozusagen, meine Mutter. Denn der Mann hat sich verabschiedet. Die besondere Würze, er hatte auch noch eine andere Frau geschwängert. Gut, die kam dann zu meiner Oma und sagte, ob sie nicht da zusammen irgendwas mit Alimenten, eine Oma, nein, auf keinen Fall, ich habe meine Arbeit, ich will damit nichts zu tun haben. Also sie war schwer verletzt und hat es auch alles ganz toll gemacht. Die war beschäftigt bei dieser NKF in Tempelhof.
Ja, jetzt muss ich aber trotzdem unterbrechen. Jetzt müssen wir haben noch viele Anrufer. Wir müssen jetzt irgendwo auf den Punkt kommen, Frau Knuth.
Ja,
also
ja,
Ihre
genau.
Frage oder
und
Ihr Tipp, ich flehe Sie an.
Ja, ganz kurz. Die hat mein Opa dort bei der Firma kennengelernt. Mein nicht richtigen Opa, aber sie hat geheiratet, hat eine wunderbar glückliche Ehe gehabt. Und der hat gesagt, du vernichtest alles, was diesen Mann betrifft. Und da hat sie auch die Fotos alle wegwerfen müssen.
Ja.
Jetzt ist aber so, wir hätten ja null Chance, jetzt irgendwas rauszukriegen. Aber Eigenart hier in ihren Unterlagen ist die Geburtsurkunde dieses Opas, dieses wirklichen Opas von uns.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie ich da ansetzen soll dann. Aber also die hat sie aufgehoben, warum sie die überhaupt hatte. Vielleicht hat er ein Heiratsversprechen gegeben, hat gesagt, ich gebe dir schon mal meine Geburtsurkunde. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle habe ich ja immerhin diese Geburtsurkunde. Mhm. Ja.
Und was ist jetzt Ihre Frage an unsere Expertin?
Die Frage ist, wie man rauskriegen kann durch so eine Geburtsurkunde, wo der geblieben ist. Der ist ja dann auch sicherlich aus Berlin.
Also
raus,
man im Krieg, was im Krieg aus ihm geworden ist.
Ja.
Okay, ja, richtig, Frau Knuth?
Wir haben den Namen, wir haben die Geburtsurkunde.
Okay.
Ja,
okay.
Vielleicht ist er ja auch emigriert.
Okay.
Keine Ahnung, aber
okay.
Kann man irgendwas rauskriegen.
Ja, fragen wir gleich Thea Kluttig. Was haben wir so gerade aus der Zeit jetzt noch an Archivmöglichkeiten?
Naja, eigentlich ist das jetzt genau eine Frage für Frau Benschneider.
Dann, okay, Entschuldigung, Frau Benschneider, Sie sind dran.
Gut, also Sie gucken, was gibt das für Unterlagen aus der Zeit, wo diese Person, an welchem Ort war er zuletzt bekannt? Sprich, gibt es da Meldeunterlagen, dass man auf dem Wege über Adressbücher vielleicht mehr herausfinden kann? Und dann ist das halt wirklich gezielt die Suche zur Not zum Geburtsort zurückgehen, da gucken, ob es noch andere Verwandte gibt, ob es Geschwister gab etc. Und da müsste dann eine ausführlichere Suche gestartet werden.
Okay, jetzt habe ich aber doch noch eine Frage an Sie, Frau Kluttig, weil nämlich mehrere Hörer gemeldet haben, unter anderem Matthias Weizmann aus Leipzig. Da geht es um ein ganz spezielles Thema, nämlich welchen Stellenwert haben die Archive der Religionsgemeinschaft der Mormonen und wie sind diese Archive zugänglich?
Ja, also gerade noch schnell zu dem Geburtsregister, was die Anruferin vorher hatte. Man kann natürlich auch beim Standesamt nochmal nachfragen, wo diese Geburtsurkunde ausgestellt worden ist. Denn normalerweise war es so, dass die Standesämter, wenn ein Tod bescheinigt werden musste, auch eine Meldung ans Geburtenregister gemacht haben, sodass man vielleicht über die Abfrage beim Standesamt einen Hinweis bekommt, wo der Mensch gestorben ist.
Okay, jetzt
aber jetzt zu den Mormonen. Die haben einen großen Stellenwert, weil die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, so ist ja die offizielle Bezeichnung der Mormonen, schon seit Jahrzehnten, um nicht zu sagen seit einem Jahrhundert praktisch schon, genealogisch relevante Materialien gesammelt hat und weiterhin sammelt. Lange Zeit in Form von Filmen, also Sicherungsfilmen, die gemacht worden sind und die in Utah in zwei Stollen eingelagert worden sind.
In den USA.
In den USA. Seit einigen Jahren hat die Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage diese Filme digitalisiert. Die sind noch nicht ganz fertig mit der kompletten Digitalisierung, aber sehr weit schon und stellen das über ihre Website. Die findet man unter Family Search, also so ist jetzt der Begriff dafür, Family Search. Stellen sie weltweit auch zur Recherche gebührenfrei zur Verfügung.
Okay, danke. Und jetzt hören wir Michael Korn. Herr Korn, hören Sie mich? Herr Korn?
Ja, ich höre Sie.
Aus der Machno. Sie haben ganz kurz jetzt ein paar Sätze, weil die Nachrichten nahen.
Ich wollte nur sagen, wir haben einen Familienverband, der ist 100 Jahre alt.
100.
Der ist 1913 gegründet worden und da haben die Leute, auch Kunsthistoriker, Archivare, haben aus den Kirchenbüchern alles zusammengetragen, weil der Ursprung unserer Familie, eines märkischen Geschlechts aus der Lausitz, die waren alles Pastoren, evangelische Pastoren.
Und wie weit können Sie die zurückverfolgen? Wie weit verfolgen Sie die zurück?
Der erste ist 1545 geboren.
Das können Sie alles zurückverfolgen.
Ein Herr Lorenz Korn. Und darüber gibt es ein Riesenbuch, was man in der Weimarer Zeit zusammengestellt hat, von unseren bürgerlichen Verwandten eben. Und 1938 ist dieses Buch rausgekommen. Natürlich auch sicherlich mit dem Hintergrund arischer Nachweis und so. Aber ich habe natürlich einen tollen Urgroßvater zum Beispiel, der war Leutnant bei den napoleonischen Befreiungskriegen. Der war dann 50 Jahre Pastor in Remkersleben, hatte 13 Kinder. Mein Urgroßvater war in 1848 als Königstreuer, hat er im Schloss in Berlin den König.
Herr Korn, es tut mir leid. Herr Korn, ich muss Sie jetzt unterbrechen. Wir kriegen nicht Ihre ganze Familiengeschichte. Sagen Sie uns
so weiter und so weiter. Also sehr interessant, weil Sie sagen, man hat da ganz tolle Geschichten.
Ja,
sagen
Sie.
Und wir haben dann nach dem Krieg, das wollte ich noch ganz kurz erwähnen, haben wir uns jetzt alle wieder zusammengefunden und haben jetzt vor 4 Jahren uns auf den neuesten Stand gebracht, wie die Familienstränge dann weitergegangen sind. Also da gibt es auch alle 2 Jahre gibt es ein Familientreffen, wo immer so 50 Leute, jung und alt, zusammenkommen und sich ihre Geschichten erzählen. Das wollte ich Ihnen nur sagen. Da haben wir einen anderen Stand, weil wir eben diese Pfarrersfamilie hatten.
Ganz großer, das war das richtige Schlusswort. Herr Korn, ganz herzlichen Dank. Ich bitte um Nachsicht, wenn ich Sie einfach dann so rüde unterbreche, weil die Nachrichten drohen.
Schönen Dank für Ihre Sendung.
Ich danke Ihnen. Tschüss, Herr Korn. Und ich wollte Andrea Wenschneider doch nochmal ganz kurz, aber wir haben jetzt wirklich nur noch Sekunden, die 3 goldenen Regeln, kriegen Sie die noch zusammen für die Ahnenforschung? Ganz kurz und
so
knackig.
Wie Frau Klutig schon angefangen hatte, fragen und gucken, was es in der Familie schon gibt, die Sachen organisieren und bei der Forschung immer die Quellen aufschreiben.
Großartig für diese Kürze. Danke. Das war zum Thema Ahnenforschung auf den Spuren der Vorfahren. Andrea Wenschneider, die Ahnenforscherin, gemeinsam unser Gast heute mit Thekla Kluttich von der Deutschen Zentralstelle für Genealogie im Sächsischen Staatsarchiv Leipzig. Nachhören können Sie unsere Sendung natürlich unter deutschlandfunkkultur.de und dort finden Sie auch Links zu unseren Gästen. Klaus Bogatzki sagt Tschüss und bedankt sich bei allen, nicht nur unseren Studiogästen, sondern die angerufen haben. Ich wünsche ein schönes Wochenende und einen guten Rutsch ins neue Jahr.